Psychiatrie verständlich. Dr. Seidel erklärt. In diesem Podcast beleuchtet Dr. Ulrich Seidel psychische Erkrankungen, ihre Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Fachlich fundiert, verständlich aufbereitet. Für Betroffene, Angehörige und Interessierte.
Ja, hallo, ich bin der Psychodoc und ich hatte gerade die beiden Folgen aufgenommen zum Thema Sucht und zum Thema Psychopharmaka und war ich ziemlich unzufrieden, weil ich gedacht habe, das kommt doch sehr vorlesungsmäßig rüber. Und als die Aufnahmen gerade fertig waren, hat Endrit, der Mann für die Technik, tolle Fragen gestellt und ich habe gedacht, das muss man eigentlich nochmal aufnehmen, weil das ganze Thema doch nochmal vielleicht ein bisschen lebendiger und spannend beleuchtet. Und ja, deshalb haben wir uns jetzt ganz spontan zusammengesetzt und Endrit darf seine Fragen stellen.
Ja, ich würde dann noch gar nicht lange zögern und schon die erste Frage stellen. Und die lautet, stimmt es, dass alle Suchtkranken traurig und verlassen sind, wie man das so aus Filmen kennt? Also der typische Fall, die Freundin macht Schluss oder jemand, den man kennt, stirbt. Und wird man dann automatisch suchtkrank oder wie ist das?
Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Kann ich wieder die Standardantwort geben? Kommt drauf an. Kommt sehr drauf an, weil es gibt nicht den Suchtkranken. Und es gibt auch nicht die Substanz, von der man abhängig ist. Das ist im Einzelfall ganz, ganz unterschiedlich. Es hängt natürlich davon ab, ob jemand zum Beispiel eine Substanz gebraucht, um sich damit irgendwie runterzubügeln, zu beruhigen. Also Thema Schlafmittel, Beruhigungsmittel oder auch Alkohol. Das kann natürlich, wenn ich es dafür einsetze, um mich zum Beispiel nach dem Tod eines Partners oder nach einem Verlustereignis richtig gehen zu betäuben, dann kann es dazu führen, dass ich mich immer mehr zurückziehe, dass ich dadurch vielleicht auch die Trauer gar nicht richtig bewältige. Wenn es aber so ist, dass ich zum Beispiel Substanzen nehme, die mich aufputschen, Amphetamine, und das eher in der Gruppe gebrauche, dann sieht das Bild ganz anders aus. Auch Alkohol kann so oder so eingesetzt werden. Manche nehmen Alkohol, um sich abends irgendwie abzuschießen, um es mal etwas platt zu sagen. Andere nehmen Alkohol vor allem zum Feiern, sind gesellig. Und man wird gar nicht auf den Gedanken kommen, dass die irgendwie ein Suchtproblem haben, krank sind oder sonst was. Also mit anderen Worten, ich kann die Frage so gar nicht pauschal beantworten. Das muss man wirklich im Einzelfall angucken. Was ist die Funktion der Substanz? Was wird überhaupt konsumiert? Wann wird es konsumiert? Mit wem? Und dann kann man am Ende was sagen.
Also können solche Ereignisse eine Rolle im Leben spielen, auch in Bezug auf Suchterkrankungen, aber im Endeffekt sind sie nicht ausschlaggebend.
Ja, dafür. Ganz genau so ist es. Es kann eine Rolle spielen, das kann das Ganze mit unterhalten, aber es muss nicht das Entscheidende sein.
Und wie ist das mit Menschen, die behaupten, sie können gar nicht süchtig sein, weil sie noch funktional sind?
Ich hatte in der Podcast-Folge über Sucht gesagt, dass dieses mangelnde Funktionieren, also dass jemand aus seiner Rolle fällt, dass er nicht mehr so gut performt, das ist nur ein Teil der Definition von Sucht. Ein anderer Teil ist ja zum Beispiel auch, dass jemand es einfach nicht mehr im Griff hat. Und es kann ja durchaus sein, dass jemand zwar permanent noch Leistung bringt, nach außen auch gar nicht auffällt, aber es selber nicht mehr steuert, weil er ohne die Substanz nicht leben kann. Also ein Beispiel dafür wäre eine Medikamentenabhängigkeit, wo jemand jedes Mal, wenn er halt dann versucht, weniger von dem Medikament einzunehmen, Klassiker sind Beruhigungsmittel, dass er dann eben nicht mehr die Leistung bringt. Und dann ist er abhängig davon.
Also, dass die Dysfunktionalität dann erst eintritt, wenn das Suchtmittel weg ist und nicht, wenn es da ist.
Ganz, ganz genau. Richtig. Und dann gelten eben andere Kriterien der Sucht, zum Beispiel der körperliche Entzug, der kommt. Das ist dann ein Indikator für die Sucht oder eben die Unfähigkeit, darauf zu verzichten aus anderen Gründen, obwohl es vielleicht doch negative Konsequenzen hat. Zum Beispiel, dass man zwar Leistung bringt, aber merkt, es kostet mich immer mehr Zeit und Geld, da überhaupt ranzukommen. Prominentes Beispiel, die Älteren werden sich erinnern, die Jüngeren nicht. Uwe Barschel, vor vielen Jahren ein Politiker, der eine Abhängigkeit hatte von Benzodiazepinen, von Tavor, also Lorazepam, und der sich also dann, so wurde es zumindest berichtet, in den Medien sogar Medikamentenrezepte gefälscht hat, um dann an seinen Stoff zu kommen. Was für ein Aufwand. Ja. Und das ist auch ein Zeichen von Sucht.
Ja.
Und der hat aber bis zum Schluss noch den Anschein erweckt, dass er funktioniert.
Ja, also das ist auch krass zu sehen, wenn man über Sucht nachdenkt, wie viel man auf sich nimmt, um auch den Suchtdruck zu verringern oder zu befriedigen. Also ich glaube, eine größere Motivation gibt's nicht, die man als Mensch haben kann, auch wenn das eigentlich eine sehr schlechte Motivation ist. Aber es doch einen ja sehr bewegt. Also ist das so in uns verankert, als Mensch süchtig sein zu wollen, süchtig zu werden von Dingen? Hat das was damit zu tun, wie unser Gehirn funktioniert, oder ist es mehr ein Fehler?
Ja, gute Frage. Ich würde es eher so formulieren. Ich glaube, was im Menschen drinsteckt, ist der Wunsch nach Rausch. Ja, okay. Und der Wunsch, mal aus dem Alltag auszubrechen, exzessiv was zu erleben. Und zu allen Zeiten, in allen Kulturen haben Menschen Rauschmittel benutzt, um sich irgendwelche seelischen Ausnahmezustände zu verschaffen. Ich glaube, was dann aber das ist, was es dann zur Sucht machen kann, ist, wenn es irgendwie unkontrolliert läuft. Das heißt also, wenn das nicht zum Beispiel ein ritualisierter Rausch ist, den man vielleicht in der Gemeinschaft erlebt, der einen Stellenwert und eine Zeit hat, sondern wenn jemand das quasi privat für sich macht, Gefallen dran findet und es dann alleine für sich immer wieder wiederholt und das sowas Sinnentleertes bekommt.
Ja.
Also mit anderen Worten, es braucht einen Rahmen. Es muss irgendwie geframed sein. Und ich glaube, dann ist die Gefahr geringer, dass sich dann da auch was draus entwickelt.
Ja, also der Konsum sollte nicht Zweck an sich werden.
Mhm.
Dann bewegt man sich schon in einem schwierigen Bereich, ziehe ich da draus.
Ja, wobei Zweck an sich darf sein, aber es darf jetzt nicht rein nur noch auf die Funktion reduziert sein, sondern es sollte irgendwo in einem Rahmen sein. Aber Ihre Frage war ja, ob eben Sucht im Menschen angelegt ist. Das meinte ich eben das an und für sich nicht, aber unter bestimmten Konstellationen ist die Gefahr größer, dass jemand eine Abhängigkeit entwickelt. Und solche Risikofaktoren sind zum Beispiel, wenn jemand Probleme hat, die er dann durch Konsum oder durch Rauscherfahrung so für einen Moment verdrängen kann. Ich denke, das liegt auf der Hand. Wenn ich mich dadurch ablenken kann, dass ich was nehme, dann ist die Gefahr da, dass ich mich dran gewöhne. Ja, und je häufiger ich das mache, desto größer ist diese Gefahr. Und auch wenn ich halt Substanzen habe, die sehr gut wirken, sehr stark wirken, mich da zum Beispiel sehr gut entweder stimulieren oder sehr gut runterbringen, dann ist umso höher die Gefahr, dass ich mich dran gewöhne.
Mhm. Okay, dann dazu weiter. Wenn Drogenprobleme für die Einzelnen, die sie erleben, derart schwere Auswirkungen haben, warum sind die in Filmen oder in Serien oder zum Beispiel bei Rappern so stilisiert? Und es ist ein Identifikationsmechanismus irgendwo schon fast zu sagen, ich bin Kiffer, ich hänge auf Pillen, ich bin Trapper, keine Ahnung, irgendwas anderes. Aber warum ist es was, worauf man so stolz ist, wenn es einem dann doch im Endeffekt viele Probleme macht und einem nicht ermöglicht, das Leben zu leben, das man eigentlich leben möchte?
Da ich nicht so in der Szene drin bin, kann ich eher spekulieren. Aber jetzt so als Psychiater, Psychotherapeut und als Außenstehender würde ich sagen, es ist einerseits schon der Wunsch, das als Ausdruck der Freiheit ja zu leben. Es ist ein Stück weit Rebellion.
Ja.
Ja, es ist etwas, was gesellschaftlich eben nicht der Norm entspricht. Und man zeigt vielleicht damit, ich nehme mir das raus. Es ist gemeinschaftsstiftend. Ich identifiziere mich damit ja als Teil einer Gruppe. Ich denke, auch das spielt ja eine Rolle.
Ja.
Ich möchte ein Bild von mir vermitteln, einerseits der Outlaw, aber gleichzeitig spreche ich damit eine Gruppe vielleicht von Gleichgesinnten an, die sagen, wow, so bin ich auch oder so möchte ich sein. Es schafft Zusammenhalt, Identifikation. Und ich glaube schon, es ist der Wunsch, auch dann natürlich nach extremen Erlebnissen. Da sind wir wieder bei dem, das ist schon was typisch Menschliches, auch mal über die Stränge schlagen, individuell sein, ausprobieren, Exzesse erleben. Aber es ist eben immer Gefahr, dass es sich selbstständig macht. Eine Frage hatten Sie auch noch gestellt, vielleicht auch, dass ich die nochmal im Nachhinein beantworte, weil ich sie sehr spannend fand, eben die Frage nach den Benzodiazepinen.
Ja.
Die Frage, also erstens mal, ist das gefährlich, Benzodiazepine so im Freizeitbereich regelmäßig zu nehmen? Und das Zweite, die Frage, kann ich diese Gefahr der Abhängigkeit minimieren, wenn ich halt die Substanzen wechsle?
Ja.
Und dazu ist zu sagen, erstens mal Benzodiazepine, also diese klassischen Beruhigungsmittel wie Lorazepam, Diazepam, Bromazepam, also all diese Zepame, die diese Bezeichnung am Ende tragen, das sind Substanzen, die hochproblematisch sind, so wie ich es auch in der Podcast-Folge gesagt habe, weil sie so toll wirken. Einerseits, also wer das mal selber probiert hat, der wird merken, das ist etwas, was ganz toll spannungslösend und angstlösend wirkt. Es hat eine sofortige Wirkung, aber die Gefahr ist halt dann da, dass man dann sofort wieder das haben möchte, wenn man sich in einer ähnlichen Situation befindet. Also wenn zum Beispiel jemand gemerkt hat, er kann damit eine Spannung lösen, beim nächsten Spannungszustand ist natürlich der Griff danach schnell da. Man gewöhnt sich dran, der Körper gewöhnt sich dran. Und das ist tatsächlich ein ganz fieser körperlicher Entzug, der entsteht bei Benzodiazepinen. Das heißt also, das ist eine ganz langwierige Geschichte, wenn ein Mensch lange diese Substanzen hat, dass man ganz langsam die runterfährt. Ich möchte trotzdem nochmal betonen, was ich auch in der Podcast-Folge gesagt habe, Benzodiazepine sind gerade im klinisch-psychiatrischen Bereich bei schwerstkranken Menschen ganz, ganz bedeutsam. Das muss man sich vorstellen wie so ein Schmerzmittel, wenn jetzt jemand wirklich eine schwere psychische Krankheit hat. Eine schwere Depression, eine schwere Psychose. dann sind es Medikamente, die halt wirklich sehr zuverlässig dazu führen, dass das Leid erheblich gemindert wird. Ja. Und die jemanden überhaupt zum Teil dazu bringen, dass er überhaupt mal innerlich zur Ruhe kommt und dass solche Krankheiten heilen können. Ja, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und ich versuche es dann auch immer den Patientinnen und Patienten zu vermitteln, weil die sagen dann natürlich, oh Gott, Benzos, und ich habe doch gelesen, davon wird man süchtig und so. Man muss immer sagen, das ist wirklich wie so ein Schmerzmittel, funktioniert das? Und wenn man es wirklich gibt im Rahmen eines therapeutischen Gesamtplanes bei jemandem, der sehr schwer krank ist und dadurch überhaupt mal ein bisschen Linderung erfährt, dann hat man auch nicht dieses Risiko der Abhängigkeit. Natürlich gehört dazu, wenn die Krankheit dann am Abklingen ist, dass man dann auch die Benzodiazepine wieder reduziert. Das ist wichtig. Die lässt man da nicht stehen und sagt dem Patienten, jetzt gehen sie nach Hause, sondern die müssen raus irgendwann. Und dann, wenn das so in einem Gesamtplan gehandelt wird, dann ist das auch gut, dann kann man die gut gebrauchen. Aber auch da sind wir wieder bei dem, wenn es halt unkontrolliert draußen genommen wird, dann wird es schwierig.
Wenn Sie gerade dabei sind zu erwähnen, wie wichtig diese Medikamente in der Behandlung von Patienten sind, wie sehr schaden denn solche Stigmata, die durch den Missbrauch solcher Substanzen entstehen, denn im Endeffekt den Patienten, die diese Medikamente vielleicht bräuchten, aber dann Angst haben, sie anzuwenden oder Angst haben, selbst eine Abhängigkeit zu rutschen. Inwiefern ist da der Schaden groß? Sind die Leute sehr besorgt, was das angeht? Oder ist das eher was seltener vorkommt?
Also ich sag mal, es ist jetzt nicht das Riesenproblem, weil meistens dann doch so ein vertrauensvolles Verhältnis da ist, dass man da auch drüber aufklären kann und die Präparate sinnvoll einsetzen kann. Aber es ist im Einzelfall dann schon mal so, oder ich sag mal, es ist schon relativ regelmäßig, von 10 Patienten sagt vielleicht einer, ja, ich habe mich informiert und das will ich jetzt nicht. Und ich respektiere das. Ich versuche dann auch immer Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber in Gott sei Dank sehr seltenen Fällen ist es zum Teil aber wirklich fatal. Also dass Menschen wirklich schwerstes seelisches Leid erleben, das man relativ gut lindern könnte. Und diese haben halt dann vor lauter Angst vor Abhängigkeit dann eine solche Scheu, was einzunehmen. Das ist dann ganz, ganz schwierig. Es tut einem auch irgendwie leid, ne? Man möchte helfen.
Ja, ich glaube, es hilft dann auch wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, in dem es würde, selbst wenn man es dann nimmt, weil die Gedanken einen ja doch dann da wahrscheinlich einnehmen und auch darüber entscheiden, wie erfolgreich überhaupt die Behandlung dann ist.
Ja, das stimmt. Wobei die Benzos, die wirken schon sehr zuverlässig, egal ob ich sozusagen eine negative Grundeinstellung habe oder nicht. Aber fataler noch wird es bei anderen Substanzen. Also wir haben jetzt viel über Benzodiazepine gesprochen und das Suchtpotenzial. Aber ich hatte auch in der Podcast-Folge über Psychopharmaka gesagt, dass es Medikamente gibt wie Antidepressiva oder Antipsychotika, die halt Menschen, die an solchen Krankheiten leiden, sehr gut daraus helfen können. Und da ist es dann fatal, wenn der Irrglaube da ist, diese Medikamente würden einen abhängig machen. Also für Benzodiazepine gilt's, aber nicht für Antidepressiva, nicht für Neuroleptika. Die machen nicht abhängig.
Körperlich abhängig.
Die machen weder körperlich noch seelisch abhängig, sondern die wirken halt gegen die Symptome der Krankheit. Und wenn man diese Medikamente wieder weglässt, also nehmen wir das Beispiel Depression. Jemand kommt mit Antidepressiva aus einer schweren Depression raus. Wenn er die zu früh absetzt, dann hat das Risiko, dass er wieder in die depressive Phase zurückstürzt.
Ja.
Also in dem Sinne ist er nicht abhängig, sondern das ist vergleichbar mit jemandem, der einen Diabetes hat, eine Zuckerkrankheit und Insulin nimmt, dann ist es gut behandelt. Und wenn man es weglässt, dann kommen die Symptome wieder.
Okay.
Ja. Und da ist es halt fatal, wenn jemand eine notwendige und sinnvolle Medikation, die kein Risiko der Abhängigkeit hat, nicht nimmt, weil er der irrigen Meinung ist, er würde davon süchtig werden.
Ja.
Oder eben auch die irrige Meinung, man würde sich dadurch in der Persönlichkeit verändern, man wäre, dann den Ausdruck, den man dann oft hört, dann werde ich so ein Medikamentenzombie oder so. Und das ist dann schade, das ist dann, da kann man nur versuchen aufzuklären und kann sagen, die Medikamente gegen Depression, die Medikamente gegen Psychose sollen dazu helfen, wieder in einen gesunden Zustand zu kommen und schaffen das in der Regel auch. Und das ist eben was ganz anderes als die Beruhigungsmittel, über die wir gesprochen haben.
Ja. Ja. Was würden Sie sagen, was ist, wie sieht das aus mit dem verantwortungsvollen Verschreiben solcher Medikamente? Mhm. Also sind die einzelnen Fachkräfte da sensibilisiert dafür, was für Risiken die einzelnen Präparate oder Medikamente haben? Oder ist das was, was sehr schnell, sehr leicht verschrieben wird, weil oft doch das Gerücht umhergeht oder sagen wir mal eher der Mythos, man würde extrem schnell da dran kommen und Ärzte wollen einen nur abarbeiten und so mäßig, hier deine Tabletten, du bist geheilt, geh weg. Inwiefern stimmt das? Inwiefern kann man damit aufräumen, auch für die Menschen, die vielleicht überlegt haben, sich Hilfe zu suchen, aber es nicht tun aus solchen Gründen.
Ja.
Was würden Sie denen raten?
Also zunächst mal möchte ich sagen, ich gehe davon aus, dass die allermeisten ärztlichen Kolleginnen und Kollegen da sehr, sehr verantwortungsvoll mit Medikamenten umgehen, gerade mit Medikamenten, die Suchtpotenzial haben. Im Übrigen gehört es auch dazu, dass Patientinnen und Patienten ja aufgeklärt werden müssen, auch zum Beispiel über die Gefahr der Abhängigkeit. Gerade aber was Psychopharmaka betrifft, da kann ich nur sagen, da sind so viele Mythen im Umlauf und zum Teil Fehlinformationen. Und gerade in dem Bereich der Psychopharmaka ist es halt wichtig, dass man gut darüber aufklärt. Wie muss man die einnehmen? Über die Regelmäßigkeit der Einnahme. Was machen die nicht? Und ich gehe mal davon aus, dass da gut aufgeklärt wird. Und wenn gut aufgeklärt wird, dass dann auch da vernünftig mit umgegangen wird.
Mhm. Mhm. Dann würde ich als abschließende Frage vielleicht einfach mal fragen, was raten Sie denn Angehörigen, Freunden, wem auch immer, wenn Sie im Umfeld jemanden haben, der zumindest mal schwierige Verhaltensweisen zeigt oder vielleicht auch schon eine Sucht entwickelt hat? Mhm. Oft leidet ja nicht nur die Person selbst, sondern auch das große soziale Umfeld der Person auch mit. Mhm. Vor allem, wenn es in Familien passiert und die einzelnen Leute tragende Rollen haben oder sonst was, hat das ja immer große Auswirkungen. Und ich frage mich immer, wie reagiert man da gut als Außenstehender? Weil man will ja auch irgendwo niemanden bevormunden. Mhm. Und Recht auf Leben heißt zumindest mal in meiner Welt auch irgendwo ein Recht darauf, sich dieses Leben auch ein bisschen kaputt zu machen, wenn man es frei wählt. Mhm. Weil was ist die Freiheit, wenn ich nicht auch dumm sein darf dann? Aber die Frage, wie kann man sich da positionieren, um, sag ich mal, bestmöglich zu helfen?
Ganz viel spannende Fragen, auf die wir auch, denke ich, noch in anderen Podcasts dann versuchen werden, Antworten zu geben, weil es berührt einerseits natürlich Umgang mit Sucht, sage ich gleich was dazu. Zweitens das große Thema der menschlichen Freiheit. Auch die Frage, das ist eine ethische Geschichte, die Frage, inwieweit hat der Mensch die Freiheit, auch sich zugrunde zu richten? Da werde ich auch nochmal, wie gesagt, an anderer Stelle drauf zurückkommen. Die Frage, kann, muss, darf ich einen Menschen behandeln, der schwer krank ist, sich damit ruiniert, das vielleicht auch gar nicht richtig checkt, was er da gerade macht? Hat er das Recht auf Verrücktheit? Hat er das Recht, sich völlig zu ruinieren im Rahmen seiner Krankheit? Wann muss ich eingreifen? Ethisches Problem. Und natürlich dann eben auch dann die Frage, ja, wie verhalte ich mich dann am besten in so einem Falle? Nochmal die Frage, die Sie eingangs gestellt haben bei einem Menschen mit Suchtproblemen. Wichtig ist, finde ich, erstmal, dass man schon offen das anspricht. Mhm. Und das ist unglaublich schwer. Also jemandem offen zu sagen, ihr habt den Eindruck, du hast ein Suchtproblem, sagt sich so leicht, aber das ist so ähnlich wie jemandem zu sagen, er hat Mundgeruch oder er müffelt sonst irgendwie komisch, ja. Das sagt sich ganz schlecht und das ist halt tabuisiert, weil man auch jemanden nicht beschämen will.
Ja.
Ne? Also ich möchte ja niemandem das Gefühl geben, du bist schlecht. Und dann das anzusprechen ist schon mal schwierig, aber da ist eine Offenheit wichtig. Wichtig dann aber auch, dass es nicht erstmal anklagend ist nach dem Motto, du musst jetzt dich ändern, du bist schlecht, sondern erstmal vielleicht die eigene Wahrnehmung schildern, auch die eigene Besorgtheit, dass man sagt, du, ich merke, da stimmt was nicht, es macht mir Sorgen, ich will, dass es dir gut geht. Ich habe zum Beispiel den Eindruck, du trinkst mehr, als dir gut tut, das macht mir Angst oder so. Das ist immer ganz gut, überhaupt in der Kommunikation eher von der eigenen Wahrnehmung dann zu kommen. Aber dann eben auch wichtig, was Sie gesagt haben, das Thema der Eigenverantwortung. Dann aber zu sagen, das ist am Ende dein Leben. Zum Schluss aber auch dann zum Thema Umgang auch die eigenen Grenzen aufzeigen. Das wäre dann der nächste Eskalationsschritt, wenn man sagt, ich habe dir das jetzt gesagt, ich habe dir die Verantwortung gegeben. Aber jemand macht halt trotzdem weiter, dass man sagt, okay, bis dahin bin ich bereit mitzugehen, aber zum Beispiel, ich mag das und das dann nicht mehr mitmachen. Ja. Und dann aber auch konsequent sein. Ne?
Ja.
Also, dass man Unterstützung signalisiert, aber sagt, das ist meine Grenze. Also zum Beispiel, wenn du es jetzt nicht schaffst, weniger zu trinken oder aufzuhören, dann wirst du mich verlieren. Zum Beispiel. Mhm. Und das sind also allgemeine Ratschläge, das müsste man konkretisieren, aber ich hatte auch...
Wäre jetzt aber für ein erstes Gespräch eine schon sehr herbe Waffe, dann
im
Endeffekt, also das sollte man dann...
Ja.
Also Geduld, sage ich mal, ist eine wichtige Tugend, die man haben sollte mit den Menschen, die solche Probleme haben und dass man auch seine eigenen Grenzen respektiert. Also sich da die Verantwortung nicht zu sehr zu sich nimmt, ist das, was ich daraus ziehe.
Ja, ganz, ganz genau. Ich meinte das jetzt auch nicht so, dass man sofort sagt, wenn du jetzt nicht so bist, dann trenne ich mich. Das ist tatsächlich dann im Laufe der Zeit vielleicht etwas, was man dann aber auch, wo man sehr klar sein sollte. Aber die Eigenverantwortung, das ist was mir ganz wichtig ist.
Ja.
Gerade wenn es um Abhängigkeit, um Sucht geht oder auch um die Gefahr der Abhängigkeit. Am Ende ist es mir ganz wichtig zu betonen, da trägt jeder die Verantwortung für sich. Und Menschen, die ein Suchtthema haben, neigen oftmals dazu, Verantwortung zu delegieren. Mhm. So nach dem Motto, ich würde ja aufhören, wenn
du besser bist.
Wenn du mich nicht so behandelst. Genau, oder wenn mein Chef nicht so blöd wäre, dann müsste ich nicht trinken. Oder, was ich auch im Podcast gesagt hatte, wenn ich nicht depressiv wäre, dann. Aber dann ist die Verantwortung, der Arzt muss mir meine Depression nehmen. Und wenn ich weiter trinke, ist der Arzt schuld. Habe ich tatsächlich schon so erlebt. Ich habe Patienten, die mir gesagt haben, ich bin schuld, dass sie trinken, weil ich es als Psychiater ja nicht geschafft habe, ihre Depression wegzutherapieren. Also bleibt ihnen nichts anderes.
Ja? Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn man über Jahrzehnte oder Jahre ein Drogenproblem entwickelt, dass auch die Schuld, die man zumindest mal fühlt, die damit verbunden ist. Mhm. Weil ob man sich schuldig fühlen muss, im Endeffekt weiß ich nicht. Aber man fühlt sich eben schuldig, denke ich mal, in der Rolle. Vor allem, wenn man eine Familie hat, die man damit in Mitleidenschaft gezogen hat oder andere Menschen um einen herum, die einen lieb haben, in Mitleidenschaft zieht. Kann es auch sein, dass die Menschen vielleicht in der Hinsicht das einfach nicht wahrhaben wollen, aber theoretisch schon in der Lage wären zu verstehen, was sie da machen.
Das stimmt, ja. Aber in dem Fall, was Sie gerade gesagt haben, da ist es ja dann eher, dass man sich tatsächlich selber schuldig fühlt. Und ich sage mal, das ist erstmal ein scheußliches Gefühl, ist aber der Ansatz, dass man sagt, gut, wenn ich schuld bin, dann muss ich auch Verantwortung übernehmen, dass es besser wird. Schwieriger ist es, wenn die Schuld, wie man es psychiatrisch nennt, psychologisch externalisiert wird. Ne? Also wenn ich sage, der andere hat Schuld, weil dann bin ich nicht dafür verantwortlich, was...
Kann ich auch nichts dran ändern.
Kann ich nichts dran ändern, der muss sich ändern. Ne?
Ja.
Insofern ist es, sag ich mal, jetzt mal rein therapeutisch gedacht, die bessere Variante, wenn jemand sagt, ich war's.
Okay.
Ja.
Dann würde ich mal zum Abschluss sagen, nach allen Fragen zu Drogenproblemen, zu Suchtproblemen, gibt es sowas wie safer use, also eine Art und Weise, Drogen einzunehmen, zu experimentieren, weil insbesondere jüngere Menschen sind, sage ich mal, nicht heiß auf solche Erfahrungen, aber doch schon irgendwo. Und was würden Sie da aus einer wissenschaftlichen Perspektive und vielleicht nicht unbedingt immer aus der Elternperspektive, in der Drogen total schlecht und kategorisch schlecht und immer schlecht sind, sondern was würden Sie denen raten, die experimentieren, um auf sich selbst aufzupassen?
Ja, also das betrifft so das Thema, was man eben kompetenten Umgang mit Drogen nennt. Und da gibt es sehr erfolgreiche Ansätze zur Prävention, auch bei Jugendlichen, dass man sagt, ich vermittle diese Kompetenz. Und Kompetenz bedeutet eben um die Wirkung wissen, aber eben auch um die Risiken und Nebenwirkungen sozusagen. Und auch da wieder, wir kommen immer wieder aufs Thema Verantwortung, zu sagen, Leute, am Ende ist es euer Leben, ist eure Verantwortung, kennt euer Risiko, ja. Wenn ihr meint, ihr müsstet so machen, experimentiert, ihr werdet vielleicht Erfahrungen machen mit großer Wahrscheinlichkeit, aber das und das müsst ihr beachten. Ja? Und nochmal, das ist kein Aufruf jetzt, dass das bei jeder Erfahrungen machen muss und dass ich jetzt alle Jugendlichen aufrufe, experimentiert und werdet kompetent. Nein, die Kompetenz muss vorher entwickelt werden für den Fall, dass dann eben jemand dann also tatsächlich sich damit ausprobieren will, um dann für sich selber da auch abwägen zu können, um die Risiken zu kennen. Und um eben dann kein riskantes Verhalten oder zumindest ein risikominimiertes Verhalten, so möchte ich mal sagen, zu entwickeln. Konsum ist immer riskant. Egal was, selbst wenn ich Kaffee konsumiere, ist es riskant.
Ja.
Ich kann mich mit allem umbringen oder kann mich mit allem gesundheitlich schädigen. Aber ich muss das Risiko minimieren. Und darüber muss aufgeklärt werden, was ist ein minimales Risiko, wenn ich schon was riskiere. Kein Risiko bedeutet kompletter Verzicht, aber ansonsten muss ich risikominimiert arbeiten, so würde ich es mal sagen.
Ja. Ja. Denke, das ist auch eine realitätsnahe Ansicht.
Ja.
Und eine, die die Realität, dass eben Drogen genommen werden, nicht leugnet oder versucht zu leugnen oder abzuschaffen, weil daran wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Das Einzige, was wir ändern können, ist unseren Umgang damit.
Genau.
Als Menschen. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
Okay, vielen Dank für die spannenden Fragen. Ich hoffe, dass das jetzt auch dann interessant war, um das Thema noch mal ein bisschen anders und etwas lebendiger zu beleuchten.
Ja, ich bedanke mich recht herzlich.
Ja, das war's mit der heutigen Folge Psychiatrie verständlich. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht und Sie konnten ein bisschen was mitnehmen und Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank.
Das war Psychiatrie verständlich mit Dr. Seidel. Weitere Folgen und Informationen finden Sie auf der Website www.der-psycho-doc.de oder im Podcast-Feed. Psychische Gesundheit betrifft uns alle. Bleiben Sie aufmerksam und bis bald.